NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Januar 1970. Das Ende des Biafra-Krieges in Nigeria.
Meine lieben Landsleute, wir sind an einem der größten Momente in der Geschichte unseres Landes angekommen.
Der Staatspräsident Nigerias, Jacobo Gowon, verkündet heute vor 50 Jahren die Kapitulation Biafras.
Ein großer Moment für den Sieg der nationalen Einheit und Versöhnung. Wir haben einen tragischen und schmerzlichen Konflikt beendet.
Es war niederschmetternd. Wenn wir jetzt an die Dritte Welt denken, dann denken wir sehr häufig an hungernde afrikanische Kinder. Und das ist mit Biafra losgegangen.
Der kleine Festus, dem sein Bild ging ja rund um die Welt damals.
Ich habe über 32 Krisen erlebt, daraus berichtet. Biafra war mit der eindrucksvollste und am stärksten ans Gemüt schlagende.
Der Dschungel dampfte vor Hitze. Wir flogen über die Baumwipfel, schwer beladen mit tödlichen Raketen.
Schreibt der Schwede Gunnar Haglund in seinen Erinnerungen. Er ist Söldner und Pilot der biafranischen Luftwaffe, die gerade mal aus 5 einmotorigen Sportflugzeugen besteht.
Wir wollten die Nigerianer überraschen.
Am 22. Mai 1969 fliegen er, 2 weitere schwedische Piloten und 2 Biafraner unter dem Kommando des Schweden Carl Gustav von Rosen mit ihren Biafra-Babys einen Angriff auf Port Harcourt. Die Hafenstadt im Süden Biafras ist von nigerianischen Regierungstruppen besetzt.
Ich feuerte meine erste Salve ab. Ich hatte den Tower und den Hangar getroffen.
Es ist nicht viel mehr als eine letzte Verzweiflungstat. Im Mai 1969 ist der Krieg für die abtrünnige Provinz Biafra im Südosten Nigerias so gut wie verloren.
Alles, was irgendwo in der Welt, sagen wir mal, durch Kampf, durch militärische Übungen Geld verdienen wollte, ist damals nach Biafra.
Für den Fernsehjournalisten Christoph Maria Fröder ist Biafra seine erste große Auslandsreportage.
Ich bin nach Biafra 67 gekommen, weil ich einen guten Kontakt zu den deutschen Kirchen hatte, die damals Biafra sehr stark unterstützt haben. Das ist ein freundlicher Ausdruck, denn im Grunde haben sie diesen Konflikt mit gefördert, weil sie unter anderem bezahlt haben eine Werbeagentur, die diesen Konflikt weltweit vermarktet hat.
Ich weiß nicht, ob ich sie Propaganda nennen soll. Sie wollten einfach die Welt erzählen, was los ist.
Es ist das erste Mal gewesen, soweit ich das weiß, dass ein Konflikt richtig systematisch von einer PR-Agentur vermarktet wurde.
Dass die Biafraner das versucht haben, ist deswegen, glaube ich, nicht prinzipiell verwerflich oder so etwas. Es hat nur im Endeffekt für sie nicht so richtig funktioniert, weil das, was dann ein großes globales Medienecho erzeugt hat, war eigentlich nichts, was ihrer Sache dienlich war.
Der Historiker Lasse Herten von der Ruhr-Universität Bochum hat seine Doktorarbeit über den Biafra-Krieg geschrieben.
Die Ikone, die Biafra repräsentiert hat, waren hungernde Kinder. Und das ist eben keine kämpferische Dritte Welt, die eine Revolution anfängt. Das ist noch nicht mal ein Bild von einer Gruppe von Menschen, wo man denkt, die sind auf dem Weg, nationale Unabhängigkeit zu erlangen. Das sind leidende Kinder, denen man Hilfe leisten muss.
Es war ein scheußlicher Anblick, ein erschreckender Anblick. Es waren Kinder, die vom Proteinmangel aufgeblähte, dicke Bäuche hatten, darüber ausgemergelte Oberkörper, ihre Haare, was für afrikanische Kinder sehr selten ist, blond oder grau. Das ist etwas, das werden sie nie vergessen.
Wer den Konflikt zwischen den verschiedenen Ethnien im heutigen Nigeria verstehen will, muss zurück in die Kolonialzeit gehen.
Das hat eine sehr, sehr lange Geschichte, die dann gerade auch im Biafra-Krieg einen Kulminationspunkt hatte.
1914 legt die britische Kolonialregierung ihre Besitzungen im Niger-Delta zusammen.
Sodass es eine Konkurrenzsituation um nationale Dominanz zwischen verschiedenen Ethnien gab. Und in Nigeria waren es dann vor allem die 3 großen Ethnien. Und das sind die Fulani und Hausa im Norden, die Yoruba im Westen und die Igbo im Osten.
Den Versuch, die englische Hinterlassenschaft neu zu ordnen, das ist so unglücklich verlaufen, dass man von der Verwaltung damals gezogene Provinzen, die nichts mit der Geschichte des Landes zu tun haben, einfach zu neuen Lebensräumen gemacht hat, die nicht den wirklichen Lebensräumen der Menschen entsprachen.
Das war noch überlagert mit religiösen Konfliktlinien. Der Norden, Fulani und Hausa, sind vor allem muslimisch und das Herzstück des christlichen Nigerias liegt in der Region, aus der Biafra wird.
Und es war klar, dass daraus ein massiver gegenseitiger Konflikt entstehen würde.
Und vor diesem Hintergrund muss man diese eskalierende Gewalt sehen, dass es eben massive Ängste auf allen Seiten gibt. Und das sind halt Situationen, die sich dann in extremen Gewalttaten entladen.
Die Igbos gehören zur Elite Nigerias, das 1960 von Großbritannien unabhängig geworden war. Gut ausgebildet in Missionarsschulen und Universitäten, stellen sie die Mehrzahl der Lehrer, Ingenieure, Ärzte. Sie arbeiten im ganzen Land. Und sie sind bei anderen Ethnien unbeliebt. Der damalige Premierminister Nordnigerias Ahmadu Bello, der zu den muslimischen Fulani gehört.
Die Igbos sind mehr oder weniger Leute, die alles dominieren wollen. Wenn sie in ein Dorf kommen oder in eine Stadt, dann wollen sie das Monopol für alles in der Gegend.
Man hat die Igbos, wenn sie so wollen, als dominant gesehen.
Und diese konflikthaften Kräfte haben sich dann in den Jahren nach der Unabhängigkeit 1960 entladen. Es gab dann eine Serie von Coups, von Putschen und Gegenputschen, die aber vor allem in ethnischen Maßstäben bewertet wurden.
Und diese hat sich dann eben 1966 nach dem Militärputsch nochmal akzentuiert, indem eben die Leute, die Igbos, massakriert und aus dem Norden getrieben hatten.
Die auf Seiten der Regierung im Osten, im Südosten muss man geografisch sagen, von vornherein als Pogrome bezeichnet wurden. Das ist schon direkt der Begriff, der benutzt wird, sehr, sehr kurz danach. Genau diese Kategorie wird dann aber in dem Moment, wo Biafra zu einem globalen Thema wird, ist sie ganz, ganz zentral dafür, um zu verstehen, warum Zeitgenossen damals dann angefangen haben, sich so sehr dafür zu interessieren.
Es war große Euphorie, dass wir endlich damals eigene Heimat haben.
Usoma Ganyadi ist in Uli in Biafra geboren. Als General Ojukwu Ende Mai 1967 die Unabhängigkeit Biafras von Nigeria erklärt, ist er gerade 17.
Wer der River Niger überschritten hat, sollte sich zu Hause fühlen. Am Anfang waren wir glücklich und man wusste noch nicht, was das alles beinhaltet.
Es gab also eine große Bewegung von Flüchtlingen aus anderen Teilen Nigerias, von wahrscheinlich mindestens 1 Million Menschen, die in den Osten gekommen sind. Was damals auch schon wahrgenommen wurde, dass genau diese Igbos aus der Diaspora, im Begriff, den wir aus der jüdischen Geschichte vor allem kennen, zu ihrem Heimatland zurückkehren.
Diese Parallele zum Judentum ist gewollt. Schon im 19. Jahrhundert behaupten koloniale Ethnologen, einer der verlorenen Stämme Israels sei in Afrika gelandet.
Und dann gab es die Meinung, dass diese Juden Afrikas seien. Und eine dieser Gruppen waren eben die Igbos. Und genau dieses Selbstverständnis hat dann nochmal eine ganz neue Sprengkraft bekommen, in dem Moment, wo sie meinten, sie werden Opfer von Massakern. Da bedeutete es in einer Welt, in der 20 Jahre vorher der Zweite Weltkrieg vorbeigegangen ist, natürlich etwas ganz anderes, wenn man als Juden Afrikas Opfer von Massakern wird.
Nur wenige Wochen nach der Unabhängigkeitserklärung marschiert die nigerianische Armee Anfang Juli 1967 in Biafra ein. Der damalige nigerianische Staatspräsident General Gouvon erklärt:
Es gibt in Nigeria 3 große Stämme. Aber darüber hinaus noch etwa 250 andere Sprachgruppen. Das ist der Grund, weshalb ich kategorisch gegen jede Sezession bin. Wenn wir uns als verschiedene Volksstämme fühlen und uns trennen wollen, dann kann ich Ihnen versichern, dass es bald 250 kleine Staaten in Nigeria geben wird.
Die nigerianische Armee riegelt Biafra nach und nach von der Außenwelt ab. Dörfer werden bombardiert. Man will die Menschen aushungern, die Abtrünnigen zur Aufgabe zwingen. Für Biafras Regierungschef Ojukwu aber gilt es durchzuhalten, um jeden Preis.
Die Biafraner wollen ein Biafra oder gar keins.
Es ist hier eine Machtauseinandersetzung gewesen zwischen ein paar gierigen Leuten auf der zentralen Regierungsseite und auf der Igbo- oder Igbo-Seite gleichermaßen. Das sogenannte Igbo-Land war ja immer eins der reichsten Provinzen in Nigeria.
Im Sommer 1968 sind es noch die Studentenproteste und der Vietnamkrieg, die die Schlagzeilen beherrschen. Auf einmal aber gehen im Fernsehen Bilder von abgemagerten afrikanischen Kindern mit großen traurigen Augen und aufgeblähten Hungerbäuchen um die Welt.
Dass viele Zeitgenossen der Meinung waren, das ist eben ein Völkermord, der da passiert. Was auch mit den Bildern zusammenhing, die an die Bilder des Holocaust erinnerten.
Vor einem Jahr noch war dieses Land eine der bedeutendsten Industrieregionen des schwarzen Afrika und einer der wichtigsten Erdölproduzenten der Welt. Heute hat der Bürgerkrieg Biafra an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe gebracht.
Und Kommentare in den größten Massenmedien, im Spiegel, in der Times und so weiter, gingen sehr häufig in die Richtung, dass das Bilder wie aus Belsen seien oder Bilder wie aus Dachau und so weiter. Also diese Bilder und die Vorstellung, dass da ein Genozid passiert, das war, was Biafra etabliert hat als internationales Thema.
Die Weltöffentlichkeit ist alarmiert. Auf einmal rückt der Konflikt im fernen Westafrika auch in deutsche Wohnzimmerstuben. Auf den Straßen protestieren die Studenten, dieses Mal gegen die Politik der nigerianischen Regierung.
Zurzeit ist die einzige Möglichkeit, den drohenden Hungertod zu verhindern, eine Luftbrücke größten Ausmaßes.
Trotz Abschusswarnungen wird im Sommer 1968 eine internationale Luftbrücke aufgebaut, um Biafra zu versorgen. Das internationale Rote Kreuz und vor allem die sogenannte Joint Church Aid, ein Zusammenschluss kirchlicher Organisationen, finanzieren die Hilfsflüge. Man nennt sie später Jesus Christ Airline.
Ich bin von unserer Schule eingezogen worden, weil der einzige Flughafen, der noch funktioniert hat bis zum Ende des Krieges, war in meinem Dorf in Uli. Und als dann die Verletzten und die Hungernden zu uns gekommen waren, weil dort im Grunde genommen man die Hoffnung hatte, was zu essen zu bekommen, weil die Hilfsmittel landeten in Uli.
Die Flieger, die mussten ja immer nachts rüber nach Biafra rein. Diese Abstimmung, dass man das so hingebracht hat, also da kann ich nur sagen, unglaublich.
Für Hannelore Hensle ist es 1969 der erste Einsatz für die Diakonie-Katastrophenhilfe in Afrika. Sie organisiert die Hilfsflüge von Sao Tome nach Biafra mit.
Wenn man sich das vorstellt, Uli Airbus war ja nur eine Landstraße, geflogen worden ist ja in Schichten, alle 25 Minuten eine Maschine raus.
Es gab nichts zu essen, man hatte Ratten und Leguanen und verschiedene andere Tiere gefangen und gegessen, um überhaupt Fleisch zu haben.
Die musste nach Uli im Sturzflug praktisch runter. Man musste entladen, ohne schweres Gerät zu haben. Und da wurden auch nur ganz zum Schluss diese kleinen Lämpchen, Funzeln da angestellt. Also es war schon ein abenteuerliches und
vorne war Stockfisch drin, getrockneter Fisch, weil er so eiweißhaltig ist. Hinten war Munition und die Fracht wurde von der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche bezahlt.
Dass auf denselben Flugzeugen vor allem eben Hilfsgüter häufig auch mit den Waffenlieferungen nach Biafra gekommen sind und dass das eine vielleicht doch etwas kompliziertere Gemengelage ist, liegt, glaube ich, ein Stück weit auf der Hand.
I have here.
Ich habe hier eine Urkunde, da steht, die Republik Biafra existiert nicht mehr. Wir sind wieder vereinigt mit unseren Brüdern, die hier sind, und mit denen, die in den befreiten Gebieten der Ostprovinz leben. Die bekehrten Freunde heiße ich willkommen.
Biafra kann am Ende der militärischen Übermacht Nigerias nichts entgegensetzen. Der Bürgerkrieg soll, Menschenrechtsorganisationen zufolge, bis zu 3 Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Es war die erste große Katastrophe in der Geschichte der humanitären Hilfe. Hannelore Hensle, ehemalige Leiterin der Diakonie Katastrophenhilfe.
Natürlich, im Nachhinein kann man auch mal die Frage stellen, hätte man diese Leistung auch fertiggebracht, wenn es nicht so viel um die Christen gegangen wäre. Aber ich denke, was hängen bleiben sollte bei dem Ganzen ist, dass man da dagegen konnte und doch dazu beitragen, Millionen zu retten.
Usoma Ganyadi, gebürtiger Biafraner und Bürgerkriegsflüchtling.
Eine kluge Staatsoberhaupt hätte sehen müssen, dass dieser Krieg mit der Unterstützung von England seitens Nigeria, Russland, ägyptische Piloten, die MiG geflogen haben, die im Biafra-Land Unheil errichtet haben. Und Biafra hatte nur die sogenannten Minicoms. Das sind Kinkerlisschen im Vergleich zu den MiGs, die geflogen sind.
Der Fernsehjournalist Christoph Maria Fröder.
Wenn ich heute nachdenke, was war eine der eindrucksvollsten Geschichten, die du gemacht hast, und das Wort eindrucksvoll jetzt wirklich in Anführungszeichen, es war Biafra.
Lasse Herten, Historiker und Biafra-Experte.
Ich würde sagen, dass mit Biafra das ein Stück weit losgeht, dass eben Afrika der Krisenkontinent geworden ist. Wenn von der Dritten Welt die Rede ist, dann geht es nur noch um Krisen und eigentlich ist die Dritte Welt auch mittlerweile fast nur noch Afrika.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an den Biafra-Krieg, der heute vor 50 Jahren in Nigeria zu Ende ging. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.